Guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag oder auch gute Nacht, wo und wenn immer ihr den Podcast auch hört. Herzlich willkommen zu Games to Listen Episode 2, unser Audio-Podcast von Gamester TV. Am Mikro ist der Thomas Vogt. Auch heute habe ich wieder geballtes Gamerwissen in Form von unserem gesamten News-Team als Verstärkung in der Sendung. Da wäre zum einen der Alex, unser Hardware- und Buttonmasher-Spezialist.
Salut zusammen.
Was er zusammenlötet, ist rock solid. Und wenn er mal richtig auf Buttons drückt bei einem Controller, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr einen neuen braucht. Ebenfalls heute wieder dabei ist der Thomas, aka Säuli, oder wie wir ihm sagen, Mr. No Sleep, denn er hat GTA 4 schon durchgezockt, spielt Ninja Gaiden mit einer Hand durch, hat aber mega Mühe mit simplen Quicktime-Events.
Ja, ciao zusammen, abgesehen vom Ninja Gaiden gebe ich dir sogar recht.
Die heutige Sendung steht ganz unter dem Motto Ubi Days 08. Wir sind dort gewesen, haben das Ganze angeschaut und sind so begeistert gewesen, dass wir den Franzosen sogar einen Rucksack geschenkt haben. Aber dazu später ein bisschen mehr in der Sendung. Zuerst treffen wir uns, wie üblich, in der Gamers Lounge und diskutieren über die aktuellen Spiele, die wir momentan spielen. Gamers Lounge, easy chillen, ein bisschen über Games reden, klingt doch gut. Obwohl, so kurz vor der EM ist das gar nicht so einfach. Denn so viel Brauchbares ist eigentlich in letzter Zeit gar nicht auf den Markt gekommen und seit dem letzten Podcast ist auch nicht so viel Zeit vergangen. Aber ich hoffe trotzdem, dass jeder etwas zu erzählen hat.
Ja, ich mache diesmal gerne den Anfang und ich tue dir jetzt gerade einfach eins widersprechen, weil es ist nicht nichts passiert, trotz WM.
EM.
Pardon, EM. Und unter anderem ist von Codemasters das Demo rausgekommen von Grid. The Racing Game, das kommt, glaube ich, irgendwo behalten sogar nächste Woche auf den Markt. Das ist ein Demo, das wir eigentlich ein bisschen angespielt haben. Wobei, man muss sagen, ich kenne Codemasters noch ein bisschen von den älteren Games, was ich ein bisschen mehr, wo es deutlich realistischer ist, war, habe ich das Gefühl gehabt, vom Wahrverhalten her. Aber ich habe trotzdem 2-3 Stunden drauf gespielt und muss sagen, es macht wirklich Spass.
Also von den älteren spiele ich Colin McRae oder noch älter?
Colin McRae vor allem, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Wo, eben in meinem Grid, ich habe nur die eine Strecke gespielt, wo man mit dem BMW fahren kann. Mhm. Ist, glaube ich, irgendeine Strecke in Japan. Und im Vergleich zum Gran Turismo 5 Prolog, man sieht, wie die Autos kaputt gehen. Die Windschutzscheibe hat splittert, die Seitenscheibe geht kaputt, die Spiegel fallen ab, so Sachen. Aber ich habe irgendwie nicht so viel gemerkt, dass sich das Fahrverhalten vom Fahrzeug geändert hat. Bei Colin McRae hat mir irgendwann ein Pföstchen gebracht und dann hat man es gemerkt.
Oh ja, definitiv.
Es macht extrem Spass. Es ist von der Fahrphysik sicher viel besser als, sagen wir, ein GTA. Es ist nicht so arcade-mässig wie ein Burnout Paradise. Es war nicht Simulation, habe ich das Gefühl gehabt.
Aber was ist denn ein Rallye oder mit was für Autos fahrt man denn da?
Das richtige Spiel kenne ich nicht, aber jetzt im Demo hat es ein Auto, da fährst du mit einem BMW M3 irgendetwas auf einer normalen Rennstrecke. Also das ist Tourenwagenrennen. Und die zweite Strecke, die ich kurz angespielt habe, ist so eine japanische Veranstaltung mit einem Nissan, ich weiss nicht mehr welches Modell, und das ist eine Drift Challenge. Kommt mir ein bisschen vor wie Tony Hawk's Pro Skater, wo es darum geht, Kombos zu sammeln und Multiplikatoren zu erhöhen. Also es wird einfach bewertet, wie viel, wie lang das der Drift ist, wie knapp das da der... Es hat so Pfosten, die die Strecke markieren, wie nach das dort dran bist. Und dementsprechend erhöht sich der Multiplikator, bis du den Fehler machst. Und eben, sobald du deine Leitplanke reinkesselst oder irgendwo anschlägst oder zu lang kein Stunt mehr machst in dem Sinn, dann geht der Multiplikator wieder zusammen und am Schluss zählt die Punktzahl.
Es ist nicht unbedingt eine Fahrsimulation, also wie Gran Turismo, aber es ist auch nicht arcading, nehme ich an.
Ja, es ist ein recht guter Mittelweg. Es kommt, also vom Spielen her kommt es mir schon ein bisschen mehr vor wie ein Burnout. Es ist wirklich ein Arcade-Race, für mein Gespür. Die Physik ist, du merkst es schon, wie man steuert und alles. Du hast ein sehr gutes Gefühl für das Auto, aber Fahrsimulation. Gut, man kann sehr viel einstellen mit dem Schwierigkeitsgrad. Jetzt nicht nur, es geht eben von Bremsassistenten, Stabilitätsprogramme, Traktionskontrolle. Man kann sogar die Kamera locken, dass man nur die Kamera im Cockpit hat. Und das erhöht natürlich dementsprechend den Schwierigkeitsgrad. Und dementsprechend bekommt man, so wie ich jetzt das Demo begriffen habe, auch mehr Punkte, wenn man fährt. Das hat irgendwie noch ein Prestige-System, das ich noch nicht ganz begriffen habe.
Ja, da bin ich sehr gespannt, weil ich bin ein grosser Fan vom Vorgänger Drift, der ja auch von ihnen ist, der aber mehr Rally-mässig ist. Also es war im Prinzip Colin McRae, gewesen, aber halt ohne seinen Namen.
Ja.
Ich habe dort keine Demo gespielt, sondern halt nur das fertige Spiel. Und das ist aber doch sehr simulationslastig gewesen.
Schon.
Ja, es ist nicht wie GT gewesen, aber es ist doch sehr, sehr simulationslastig. Aber vielleicht ist das jetzt anders beim Grid, ja.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Controls, also mit dem normalen Controller, ich habe es auf der PlayStation 3 gespielt, sind also recht diffizil, also es ist heikel. Mir passiert es recht schnell, dass ich sofort zu viel Gas gebe, vor allem wenn man Traktionskontrollen ausgeschaltet hat. Und auf der Rennstrecke, wo ich gefahren bin, jetzt zwei, drei enge Kurven drinnen und das ist sehr verheerend. Also es wäre doch eher noch ein Spiel, wo man simulationsmässig mit einem Steuerrad und Gaspedal man jetzt viel besser bedient ist als mit dem Analog-Controller.
Ja, langsam musst du das Steuerrad kaufen, oder? Schon für GT5 würde es sich ja lohnen.
Ja, im Steuerrad wärst du sicher noch besser bedient. Das ist auf jeden Fall so.
Okay, also du meinst, jeder, der sich interessiert für Racing Games, sollte das mal anschauen, am besten das Demo abladen.
Auf jeden Fall, also das Demo sicher. Und ich habe das Gefühl, die meisten Leute werden... Also, ich kann doch fast eine Kaufempfehlung rausgeben dafür.
Okay, hast du sonst noch etwas gespielt?
Ich habe noch einiges Demo abgeladen aus dem PlayStation Store. Das nennt sich Rocketman Axis of Evil. Ist ein Shooter, Top-Down. Man läuft mit einer Person umeinander, hat mit dem einen Stick vom Analog-Controller eine Person umsteuern, mit dem anderen 360 Grad rundum kann man schiessen. Es hat auch extra Waffen, man kann die Waffen aufrüsten. Ich habe es noch einen kurzwilligen Shooter gefunden, hat aber gewisse Macken. Also Kameraführung. Also wenn man in diesen Levels umläuft, dann verschiebt sich die Kamera, weil die Level gehen vorwärts. Es ist ein bisschen doch wie mit einem Jump'n'Run, der von links nach rechts scrollt, das geht einfach vorwärts. Und man kann während dem Spiel muss man gewisse Sachen auflesen, dass man dann Credits bekommt für die Person, die man damit spielt, zu verbessern, dass sie besser spricht oder für die Waffen zu verstärken und so weiter. Und dann liegt das Zeug rum und das Spiel scrollt weiter und alles ist weg. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach nicht nötig sind.
Also du meinst, Scrolling ist fix, das scrollt einfach immer weiter und du musst vorwärts machen, sozusagen?
Nein, es ist eben noch wirklich das Schräge ist dran, es ist nicht fix, es ist mehr scripted.
Ah, okay, wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, dann fährt er einfach an von scrollen, sozusagen.
Genau, oder wenn du kommst in einen Raum rein, es kommen bla 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 x hunderte Gegner und wenn du den letzten abgeschossen hast, scrollen sie weiter.
Mhm. Ja, das klingt jetzt aber nicht gerade wie das Gale von Mai.
Ja, also das muss man sagen, das habe ich nicht gerade wirklich gut gefunden. Und die Story, die dazu ist, ich drücke es jetzt blöd aus, zwei Männer oder zwei Leute am Abend im Pub, die zu viel Bier trinken, können sich auch so eine Story ausdenken. Wahrscheinlich ist sie sogar noch lustiger. Und sie wird dann präsentiert im Comic-Stil mit den Figuren, die kommen und mit Sprechblasen. Aber man kann es fortdrücken, zum Glück. Also man wird nicht gezwungen, sich das anzutun. Ich habe mir die ersten zwei oder drei Sequenzen an ihm angeschaut. Sie gehen dann noch recht lang. Und dann hatte ich einfach die Schnauze voll, gehabt, die nächste ist, kann sie einfach fortdrücken. Das war sogar im Tutorial, wo sie das Zeug erklären. Das war so mühsam und so langatmig. Weg damit.
Kann man Koop oder Multiplayer unterstützt?
Irrtum vorbehalten, hat es eine Multiplayer-Option im Menü, aber da bin ich nicht ganz sicher.
Vermutlich ist die wie üblich auf der PlayStation. Du spielst nacheinander.
Mit dem gleichen Controller.
Ja.
Okay, aber das klingt so ziemlich nach so 80er-Jahr-Design von Spielen.
Eben, es hat gewisse Macken drin, die einem dich relativ schnell nerven können.
Also definitiv das Demo anschauen und erst dann entscheiden.
Ja, und dann, wenn man sich zu fest genervt hat, dann sicher nicht und sonst.
Okay. Und?
Ja. Und gespielt, ja, GTA 4. Eben, wie schon eingangs erwähnt, die Story durchgespielt.
You're looking for some people.
We're all looking for that special someone. I need to know what happened. Give me that.
Ja, da sagt man Hut ab, ja.
Ja, das ist natürlich nicht schlecht.
Ist die Story dort ist also im Vergleich zu Rocketman, den ich vorher erwähnt habe, doch recht gut. Wobei ich bin so, persönlich bin ich nicht der Typ, der so ein bisschen auf die kitschigen Sachen steht und am Schluss hat es gewisse kitschige Elemente drin, die ich ein bisschen übertrieben gefunden habe, aber das ist, muss man jetzt sagen, dass ich Geschmäcker verschieden.
Was heisst durchgespielt? Bedeutet das, du hast 100% geschafft? Oder?
Nein, für 100%. Da muss man noch sehr viele andere Sachen erledigen. Also alle, da hat es noch ziemlich viele Missionen, die man für verschiedene Leute machen kann, die nicht zu der Story zählen. Und die muss man, glaube ich, gemacht haben. Dann hat es in der ganzen Stadt verschiedenste Sachen versteckt, wie Stunt-Jumps für so Schanzen, die man mit dem Auto oder mit einem Töff drüber blocken. Die muss man alle gefunden haben. Jetzt weiss ich nicht, ob das 100 oder 200 sind. Dann hat es in der ganzen Stadt Tauben versteckt, die irgendwo hocken, irgendwo auf einem Geländer oben oder am Boden oder auf einem Turm. Die muss man alle abschießen. Das sind 200 Stück, das weiss ich. Also, ich habe die Story durch ein paar Side-Missions gemacht und bin auf 73%.
Da hast du also noch etwas bis 100.
Also 100% werde ich nicht schaffen.
Ja, das tönt.
Gehst du jetzt auf?
Ich gebe schon jetzt auf, ja. Will und jetzt für die, die nicht zuhören wollen, das ist ein Spoiler-Alarm, wenn man den Story-Modus durch hat. Überkommt man den Zugang zu einer Webseite im Game selber. Und dort kann man Karten anschauen, wo dann alle Tauben drauf sind, alle Waffenverstecke, alle Autoverstecke, alle Schanzen und so weiter. Also, könnte man sich die anschauen und dann alle Punkte abfahren, dass man das erreicht. Und ich habe das Gefühl, schon nur das braucht noch einmal so viel Zeit wie die Story allein.
Map kannst du nur im Internetladen anschauen oder kannst du sie dann immer aufrufen mit den eingezeichneten Punkten?
Also im Spiel innen konnte ich sie nur anschauen, wenn ich in ein Internetcafé gefahren bin und dort dann auf die Webseite gegangen bin.
Ah, dann musst du es im Prinzip also schon merken, wo die ganzen Sachen sind.
Ja. Also ich habe nicht herausgefunden, dass man jetzt das irgendwie auf das Navigationssystem, also auf die Karte, die man sonst hätte können, übertragen.
Ich meine, sie liefern ja eine Karte mit. Auf Papier kannst du sie einzeichnen.
Ja, die hängen bei mir an der Wand, so ist es nicht. Und ja, ich bin ganz schwer ausgelacht worden von meiner Freundin, aber das habe ich einfach aufgenommen. Gewisse Sachen, die musst du jetzt einfach akzeptieren.
Das kann man ja schnell wieder abnehmen, wenn es dann nicht mehr aktuell ist.
Genau. Und die nächste Karte aufhängen. Ja, und das ist etwa das gewesen, was ich noch gespielt habe.
Ja, das klingt nicht schlecht.
Und was war auch noch gewesen? Was habe ich noch kurz angespielt? Rainbow Six, wie heisst das Spiel komplett? Vollständig. Warte jetzt. Rainbow Six Vegas 2, genau.
Las Vegas. From Playground to Battleground.
Das habe ich auch wieder angefangen. Also ich habe die Story selber nur im Coop-Modus gespielt und jetzt habe ich Singleplayer und neues auch wieder angefangen.
Und, was ist so dein Eindruck?
Also von den Fehlern, die jetzt dir zwei unter anderem erlebt habt im Coop-Modus, die sind im Singleplayer nicht auftaucht.
Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2.
Es ist ja auch noch ein Patch rausgekommen, wo wir auf Version 1.2.0, wobei ich muss sagen, ich habe eine importierte Version, ich habe nicht die Schweizer Version von diesem Spiel. Wo ich aber nie gelesen habe, nie irgendetwas gefunden habe, was jetzt das verbessert oder verändert hat. Und ja, das Spiel als solches.
Ich hoffe, es hat ein paar Bugs gefixt, weil es ist also teilweise unspielbar gewesen. Also.
Ja.
Also ich habe mich da zeitenweise sehr aufgeregt, dass vor allem der Audio-Bug, also du hast das Maschinengewehr gehört, weiterschießen, obwohl niemand mehr geschossen hat. Das hast du dann nachher müssen so weit gehen, dass du die Lautstärke runtergeschraubt hast und dann hast du einfach nicht mehr mitbekommen vom Rest.
Das ist bei einem Taktik-Shooter, wo man ein bisschen auf Geräusch muss hören und so, natürlich nicht ideal. Bei mir ist der Bug selten auftreten. Dafür habe ich sehr oft das Helikoptergeräusch gehört, obwohl gar kein Helikopter rum ist. Das klingt genauso schlecht, ist genauso mühsam. Also, ich muss sagen, das Spiel selber hat mir eigentlich nicht so schlecht gefallen, aber das hat es wirklich teilweise, vor allem im Multiplayer, fast unspielbar gemacht. Also.
Ja, wir haben es trotzdem durchgespielt, aber es hat recht einen schlechten Beigeschmack hinterlassen, das Ganze.
Ja.
Ja gut, aber der kann es ja so schlecht auch nicht gewesen sein, wenn er die Sachen ertragen hat und es trotzdem bis zum Schluss durchgespielt.
Gibst du, ich bin ein grosser Rainbow Six Fan, also ich habe früher schon die alten Versionen gespielt und auch jetzt das 1. Und das 2, auf das habe ich mich natürlich auch gefreut und das Cover-System finde ich eines vom Besten, was es in den Spielen gibt. Also es ist wirklich eigentlich sehr gut gemacht, aber im 2 fehlen halt ein bisschen die Elemente, dass man sagen kann, es ist eine Weiterentwicklung vom 1. Es ist von der Story her ist nicht so spannend und halt, es hat einfach wirklich extreme Bugs, die vor allem im Multiplayer oder im Co-op-Modus sehr mühsam gemacht haben zum Spielen. Vor allem, dass man es nur noch das zweite Höhe kann spielen, ist ein bisschen schade.
Definitiv, ja.
Ja, weil es mit der Zeit ist es ein bisschen langweilig, wenn die eine Person beide Computerassistenten muss steuern und dann halt immer sagen, laufen der Tee, gehen rein, schmeißen Granaten rein. Es macht am Anfang Spass, aber so mit der Zeit denkt man, es wäre doch einfach geiler, wenn wir das nur mit den Kollegen machen können. Müssen wir ihnen auch nicht alles sagen, ich meine, wir sind ja selbstständig. Und kommt dann später im Spiel ja auch, meistens nochmal ohne CPUs unterwegs und dann macht es eindeutig mehr Spass.
Also mir ist jetzt aufgefallen, ich habe eben die Story habe ich ja mit dir, Turbo, ein bisschen gespielt. Also yep. Ich schätze jetzt mal im ersten Drittel oder so ungefähr. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, wie weit das geht. Und das, was ich jetzt Singleplayer noch gespielt habe, war ja, vielleicht auf dem ersten Zettel oder so gewesen. Es macht schon recht Spass, aber es ist wie ähnlich wie beim GTA. Es hat gewisse Sachen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und beim Rainbow Six ist mir ein bisschen vorgekommen, du läufst irgendwo in ein Gebäude, du gehst an eine Tür her, steckst deine Snake-Cam unten durch, schaust, ob jemand da ist. Wenn jemand da ist, dann schickst du dein Team her, sagst, geh aufräumen und läufst hinten nach. Und das ist so ein bisschen der Ablauf, wo ich das Gefühl habe, dass ich bis zum Schluss wird durchziehen.
Es ist ja so, es wird sich nicht mehr gross ändern. Ich meine, das macht Rainbow Six ja auf eine Art aus. Aber ich persönlich, wir haben einfach so ein bisschen die Gefechte gefehlt, also wo man halt ein bisschen muss wirklich... Was nicht so einfach ist, weil das Spiel selber hat mich nicht so schwer gedacht, nachdem man eigentlich gewusst hat, wo die Gegner sind. Man ist schon ab und zu gestorben, aber im Großen und Ganzen ist es so Try and Error gewesen. Also bist einmal gestorben, hast am nächsten Mal gewusst, okay, das mache ich jetzt hier so und dann klappt es sicher.
Mhm.
Das hat mich ein bisschen gestört und halt eben die Bugs, also es sind so Kleinigkeiten, es ist nicht nur Soundbugs, es sind auch Sachen wie, zum Beispiel, wenn man das zweite Höch spielt im Code-Modus und der es hostet, der behaltet Speicherstände. Also wenn ich jetzt das gehostet habe bei uns zwei, habe dann dort können weitermachen im Prinzip, wo wir aufgehört haben, während du hast ja von vorne anfangen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Auswirkung vom Patch war. Ich hätte also der können weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben.
Okay.
Aber wenn ich einfach so normal, wie man sich nichts überlegt, das Spiel aufstartet, Singleplayer, Story-Modus, dann bin ich nicht auf dem Stand gewesen.
Okay, aber du hast immerhin im Multiplayer hättest dort mitmachen. Das ist, glaube ich, vor dem Patch ist das nicht mal möglich gewesen.
Aber ich habe irgendwie können auswählen, in welcher Szene ich anfangen will. Und dann war es so weit unlocked gewesen, wie wir zusammen im Coop gespielt haben.
Okay, das ist das etwas, was sie jetzt gefixt haben. Aber aus meiner Sicht hat das halt schon...
Von Anfang an eigentlich drin sein.
Weil, ich meine, Spiele muss sich schon messen mit Call of Duty und so. Und das ist, ja. Ist doch, denke ich, spielt in einer anderen Liga momentan.
Ja.
Aber schlecht ist es nicht, schlecht ist nicht.
Also Multiplayer, gut, ich kenne Multiplayer vom Rainbow Six ja nur Co-op, weil die richtigen Multiplayer-Modi, die müssen, sollen ja recht gut sein. Und es gäbe Leute, die sich das Spiel gekauft haben und ausschließlich Multiplayer gespielt haben und sich gar nicht um die Story kümmern.
Ja, das machen eigentlich fast alle meine Kollegen so. Aber okay. Die haben sich, also die spielen meistens auf dem PC, nur haben sie jetzt mit der PC-Version ein bisschen Pech gehabt, sie funktioniert nicht, sie müssen auf den Patch warten. ja, das sind halt wieder so Sachen, die sie dann doch sehr verärgert hat und halt, dann spielen sie ja auch Call of Duty. Halt.
Und da habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich das so höre, der ist wahrscheinlich ein Multiplayer von Rainbow Six sicher auf dem gleichen Niveau wie Call of Duty.
Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es ist Geschmackssache. Also, es ist halt mehr taktisch, aber mir persönlich macht Call of Duty mehr Spaß.
Okay. Ja, ich habe es einfach verglichen von dem, was ich gehört habe, von dir und von anderen. Da habe ich Multiplayer von Rainbow Six gar nicht kennen.
Ich persönlich bin halt, vielleicht weil ich halt so eine grosse Vorfreude hatte von Teil 2, bin halt ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich muss sogar rückwirkend sagen, dass mir Army of Two mehr Spass gemacht hat als zweite.
Und Army of Two hat richtig Spass gemacht als zweite.
Obwohl es ja nicht wirklich ein Super-Shooter ist, aber das zweite ist es einfach fun.
Nein, aber es hat erstaunlicherweise doch recht viele taktische Elemente drin.
Ja.
Wo man sich noch etwas hat müssen überlegen und Schema X hat nicht immer funktioniert. Und jetzt, ich vergleiche es jetzt halt mit dem Singleplayer-Modus, mit der Story von Rainbow Six und das ist schon sehr viel jetzt Schema X gewesen, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, man hat halt wirklich ein bekanntes und ein populäres Schema genommen und hat einfach einen zweiten Teil davon gemacht, wo sich nicht gross weiterentwickelt, aber eben, ich denke, Fans haben ihre Freude, es hat schon überall gut bewertet worden. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, aber ich meine, ich bin nicht der Nabu von der Welt, von dem ist das nicht so tragisch.
Ja gut, das war es eigentlich gewesen von meiner Seite zu den Games, die ich in der letzten Zeit also gespielt habe.
Ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen, weil ich ja nichts gespielt habe in der letzten Zeit.
Ah, du bist in der grünen Ferien gewesen?
Genau.
Kein DS dabei gehabt?
Ich habe mir es überlegt, aber ich habe dann schlussendlich doch nicht mitgenommen.
Dann würde ich mal kurz erzählen, was ich gespielt habe. Ich habe Echochrome von Sony's Japan Studio für PSP und PS3 gespielt. Das ist ein Puzzlespiel, kommt mit minimalistischer Grafik daher, ist komplett in Schwarz-Weiß und hat klassische Musik. Tönt also super. inspiriert ist das Spiel sehr wahrscheinlich von den Bildern vom MC Escher gewesen. Also zumindest die Entwickler finden die Bilder ziemlich gut. Das sind eigentlich 3D-Bilder, die eine optische Täuschung beim Betrachter hervorrufen. Also Konstruktionen, die man dort sieht, sind in der realen Welt gar nicht möglich. Das bekannte Bild vom Escher ist sicher die Treppe, die abwärts führt und am Ende der Treppe ist man eigentlich wieder am Anfang angelangt.
Das ist so ein Quadrat, oder? Wo man kann rundum laufen und man läuft eigentlich die ganze Zeit Stegen ab, aber es geht immer weiter.
Ganz genau. Oder ebenfalls bekannt ist Haus mit dem unmöglichen Wasserfall. Dort fließt das Wasser ab und ebenfalls durch eine optische Täuschung landet das Wasser wieder am Anfang vom Wasserfall, wo es dann wieder abgeht. Also eine Art des Perpetuum mobile, wo ja nicht möglich ist. Für alle, die das jetzt überhaupt nicht verstanden haben, die werden auf dem iPod oder im iTunes jetzt ein Bild einblenden sehen, vom Spiel, wo man das sieht. Oder auf unserer Webseite werden wir sicher ein Bild dazu tun, zum ganzen Podcast, den wir beschreiben. Zurück zum Spiel. Wir steuern ein kleines Männchen. Man muss von einem Wegpunkt zum anderen laufen.
Okay.
Und die Punkte sind in einem 3D-Labyrinth verteilt. Man hat zum Beispiel einen Abgrund vor sich. Und um dort drüber zu kommen, muss man ein Objekt, das vor dem Abgrund im Raum ist, so hindrehen, damit der Abgrund verdeckt wird. Und dann kann man über den Abgrund hinweglaufen. Also es sieht dann aus, als wäre der Weg geschlossen. Es gibt keinen Abgrund mehr, man kann durchlaufen.
Ja, das Prinzip ist ja eigentlich recht simpel. Man muss die Figur, die sich bewegt, man kann das Ganze, was rundum ist, man kann ja Perspektiven verändern, wo man drauf schaut.
Also man hat verschiedene Figuren im Raum und man kann die ganzen Figuren, die ganzen Objekte kann man drehen, so wie man möchte, also wirklich 360 Grad.
Und ja, so wie wir haben ja das Demo kurz angespielt und man muss einfach die Sachen so drehen, dass man zum Beispiel den Abgrund nicht sieht. Und wenn man ihn nicht sieht, ist er nicht da, ergo kann deine Person dort durchlaufen.
Genau.
Und wenn man sich aber eben, wenn man es wieder zurückdreht und man sieht den Abgrund, dann geht sie ab. Es geht also wirklich nur um die Perspektive von wie dass man das Ding anschaut und was man sieht und was nicht.
Manchmal muss man auch Löcher runterfallen, also gar nicht verdecken, sondern wirklich runterfallen. Und dann muss man die Konstruktion wieder so drehen, damit unter der Boden, wo meistens auch nur sehr schmal ist, dass man genau dort drauf landet. Also das Ganze schafft wirklich nur mit optischer Täuschung. Also die Geometrie wäre das gar nicht möglich. Aber dank der optischen Täuschung kann man sich so das Ganze so ein bisschen hinbasteln. Das Ganze klingt jetzt ziemlich kompliziert. Ist so. Es ist ziemlich ein Brainfuck. Also es ist sicher nicht für jeden etwas. Man muss wirklich teilweise recht lang studieren, recht lang ausprobieren. Aber mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr Spass gemacht. Ich habe jetzt die Final-Version gespielt auf der PS3 und muss sagen, die simple Idee bringt einfach stundenlang Spielspass. Auf der PS3 sind es 56 Levels, die man hat. Und auf der PSP, wo das Spiel ja auch rauskommt, hat es 100 Levels. Und ich denke, das ist sehr gut, weil ich sehe das Spiel auf der PSP noch mal besser als auf der PS3, denn es ist ein ideales Spiel für unterwegs.
Hey. Total, ich habe ja das Spiel auch mal noch angetestet auf der PS3 und mir ist dann einfach die ganze Sache, ich habe sie am Beamer gespielt, ist mir sehr schnell dann verleidet vom Optischen her, weil es so hell ist im Hintergrund. Kannst du das nicht wirklich spielen, wenn du müde bist?
Bei Spielen, wo man muss denken, sollte man sowieso nicht spielen, wenn man müde ist.
Nein, aber mich hat es dann mit der Zeit davon wirklich verblendet. Und darum denke ich, das ist wirklich so ein typisches Spiel für eine portable Konsole.
Ist das sicher, ja.
Tetris.
Ja.
Ja, ich würde es jetzt nicht so unbedingt auf den gleichen Level stellen wie Tetris, aber es macht wirklich Spass. Also ich kann das jetzt wirklich jedem empfehlen. Wer ein PS3 hat und ein PSP, soll sich das Demo mal anschauen. Ich glaube, das kommt in den nächsten paar Tagen. Spiele selber für PSP sollte im Juli kommen, Anfang Juli, 2. Juli oder so. Und PS3-Version wird wohl auch ungefähr dann eintrudeln. Was mir gefehlt hat oder was mir generell fehlt, ist eine Netzwerkfunktion. Man kann es nicht online spielen. Es wäre sicher nicht schlecht, wenn man gegeneinander spielen könnte, so einen Time-Modus. Wer ist schneller, wer kann das Rätsel schneller lösen. Aber das hat es leider nicht. Trotzdem, es ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel, innovativ, etwas, was man nicht jeden Tag gesehen hat. Das nächste Spiel, das ich noch gespielt habe, das ist Ninja Gaiden 2 von Team Ninja für die Xbox 360.
A lone warrior must restore honor to his clan. He seeks justice for the fallen and to his enemies. He brings only vengeance.
Da gibt es jetzt auf dem Xbox-Marktplatz ein Demo. Der Download ist etwa 800 Mega gross. Und wir haben auch schon die Final-Version bei uns. Der Raffi hat die. Er wird das auch testen für die nächste Sendung, die am 19. Juni sollte bei uns auf der Webseite sein, beziehungsweise auch im Regionalfernsehen läuft. Ich selber habe jetzt nur die Demo-Version gespielt und hat aber schon einen guten Eindruck gegeben, was das eigentlich geht.
Ninja Gaiden 2, exclusively on Xbox 360. Vengeance is coming, June 2008.
Für Leute, die die letzten 20 Jahre unter einem Stein gewohnt haben, vielleicht kurz etwas zur. Das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel. Jetzt bei den neueren Versionen sieht man das Ganze aus der Third-Person-Sicht. Das ist eine 3D-Welt und man läuft halt um und vermöbelt verschiedene Ninjas durch Drücken von verschiedenen Tasten. So sogenannte Kombos, aber man kann auch. Zumindest am Anfang kann man auch einfach ein bisschen wild drauf losdrücken, aber später ist das dann nicht mehr wirklich möglich.
Also spätestens beim ersten Boss hört das auf.
Genau. Es gibt auch Geschicklichkeitseinlagen, wo man über Abgrund springt oder über Wände säckelt, so quer. Aber es ist kein Jump'n'Run. Also die Jump'n'Run-Elemente sind sehr selten, kommen aber vor und machen das Ganze ein bisschen abwechslungsreich. Vergleichbar spiele ich sicher mit Devil May Cry von Capcom oder God of War von Sony. Wobei der grosse Unterschied liegt sicher im Schwierigkeitsgrad. Denn Ninja Gaiden ist einfach schon im Easy-Level relativ schwer im Vergleich zu diesen beiden genannten Spielen.
Ich schätze mich jetzt nicht als behindert ein, was Videogames angeht, aber den Schwierigkeitsgrad habe ich so recht happy gefunden. Also der erste Boss im ersten Ninja Gaiden auf der Xbox ist nicht in 5 Minuten geschlagen gewesen. Der hat jetzt irgendwie 3 oder 4 Anläufe gebraucht, bis man Taktik hatte und Kombinationen, die man sollte drücken im richtigen Augenblick. Es ist, ich weiss jetzt nicht, wie es das Neue ist, exklusiv von der Xbox 360 rauskommt. Aber die älteren Versionen, die sind wirklich etwas für Leute mit Ausdauer.
Ja, Ninja Gaiden ist definitiv nichts für Buttonmasher.
Geil, Alex.
Das Demo selber ist vielleicht ein bisschen anders, als man denkt. Also, es ist jetzt nicht so schwer gewesen. Also, ich habe mir es wirklich schwerer vorgestellt. Man ist ungefähr in 20 Minuten durch und ich habe nicht wirklich grossen Stress gehabt, durchzukommen. Gibt einem ein bisschen das Gefühl, um was es geht. Also, das Demo startet in der Himmelstadt von Tokio. Man sieht so fliegende Autos. Das Ganze erinnert ein bisschen an den Film Das fünfte Element. Wobei, der ganze Level ist ein Mix aus Hightech, also Wolkenkratzer, eben fliegende Auto und ganz traditionellen japanischen Bauten. Also ein Großteil vom Level, wo man dann wirklich in den Häusern, wo man ist, das sind dann so japanische alte Häuser. Wenn man aber dann wieder raus schaut, sieht man Wolkenkratzer und eben wie gewisse Sachen vorbeifliegen. Das ganze Spiel startet mit einer Cutscene, alles in Ingame-Grafik. Es ist Nacht, Spezialagentin Sonja sucht im Laden von einem Schmied den Hauptcharakter, der Ninja Ryo Hayabusa, der eigentlich in anderen Spielen vorkommt. Sie wollte ihm irgendetwas erzählen, dass die Menschheit in Gefahr ist, ein Erzdämon, will irgendetwas machen. Aber wie es so üblich ist, ist der Held halt nicht um, wenn es um die Sache geht. Und schubs kommen schon die bösen Ninjas vom Spinnenclan, entführen die Frau. Und genau in dem Moment kommt dann auch der Ryo und probiert die Frau wieder zu befreien. Dann geht die Action los. Simple Story. Hat schon in den früheren Spielen keine Story eigentlich gehabt. Das ist, glaube ich, auch, was ich gehört habe. Da nicht so viel anders. Aber in diesen Spielen geht es ja auch nicht um eine Story, sondern es ist definitiv die Action, die im Vordergrund ist. Also vielleicht um schnell um ein bisschen die Tastenbelegung zu erklären, dass man ein bisschen weiss, was muss man machen. Mit B kann man Distanzwaffen nutzen, also Ninja-Sterne, Pfeilbogen. Mit A kommt man, mit Y und X attackiert man auf diverse Arten. Man kann das natürlich kombinieren und zwar ziemlich endlos, also es gibt unglaublich viele Kombos. Mit dem linken Shoulder-Button kann man die Schläge abwehren, die Schüsse abwehren. Und für den Nippon, das ist der sogenannte Superschlag, muss man einfach Y und B gleichzeitig drücken. Sofern man genug spezielle Energie hat, denn man hat nicht unendlich viele Nippons, so schwer ja Spiel. Ein bisschen zu einfach.
Kurz zu der Tastenbelegung, die ist hier und vorbehalten noch genau gleich wie im ersten Ninja Gaiden.
Als Waffe hat man im Demo gerade das Drachenschwert. Das kennt man schon aus den anderen Ninja Gaiden.
Zum Drachenschwert, ist das nicht die Waffe, die man gesucht hat im ersten Spiel? Ich habe es gemeint, also ich habe es leider nie zu Ende gespielt, aber es ist, ich kann mich noch so schwach erinnern, dass es die ganze Zeit, ich habe es auf Englisch gespielt, um das Dragon Sword gegangen ist, also eben um das Drachenschwert. Und ich glaube, es gibt... die Story ist so richtig gut, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern kann.
Es gibt eigentlich keine. Also müssen wir uns wirklich nicht vormachen. Die Story ist birrenweich und sie ist auch im zweiten Teil noch birrenweicher.
Okay.
Also es geht einfach darum, Leute zu verprügeln, aber halt die ganzen Sachen nehmen. Ich weiss jetzt nicht, eben das Drachenschwert hat man am Anfang. Man hat auch die Verdunklungssense. Das ist so... Sieht aus wie ein riesiges Schwert, wenn es am Rücken hat, ist aber wirklich ein Sense mit einer grossen Reichweite, recht stark. Dann gibt es die sogenannten Falkenklauen, das sind so kleine Messer, die man an den Händen hat und an den Füßen. Sehr stark im Nahkampf, aber halt nicht ideal, wenn man viele Gegner auf Distanz bekämpfen will. Und später kommt man dann noch so einen Metallstab über, da weiss ich den Namen nicht, hat vorher so einen Dreizack. Der ist ziemlich stark und mit dem habe ich dann auch eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger eigentlich gespielt bis zum Ende. Wirklich gelungen im Vergleich zur Vorgängerversion ist die Menüführung bzw. die Waffenwahl. Das Ganze macht man jetzt nämlich per Digipad und nicht mehr einfach mit Start drücken, ins Inventarmenü gehen, tausend Sachen auswählen, sondern das kann man jetzt alles per Digipad machen, ohne dass man Spiele muss unterbrechen. Das nützt wirklich im Spielfluss. Das Ganze geht schneller, man kann alles auswählen. Und wer gleich ins Menü will, mit Start kann man jederzeit immer noch das alte Menü aufrufen. Der Unterschied zum Vorgänger auf die Xbox 1 und auch zu Ninja Gaiden Sigma, dass man jetzt den Gegner so ziemlich alle Gliedmassen kann abtrennen. Das Spiel macht auch sehr stark von dem ganzen Brauch. Also es treibt ziemlich von Blut. Nach einem Kampf hat es meistens sehr viele Leichenteile am Boden und es ist blutverschmiert. Es ist also nichts für schwache Nerven. Ich weiss jetzt gar nicht, ob es ab 18 ist, aber es geht schon ziemlich zur Sache. Die Gegner selber sind wie immer sehr zahlreich und kennen nur eins. Kill the Ryu. Koste was es wolle. Sogar wenn man jetzt den Gegner die Beine abhackt und noch einen Arm, die geben nicht auf, nein. Sie ziehen sich mit dem verbleibenden Arm einfach noch weiter und probieren einem immer noch anzugreifen, auch wenn sie am Boden sind.
Die haben einfach zu viel Monty Python geschaut.
Ja, und wenn's nicht, wenn das auch nicht längt, sprengen sie sich in die Luft.
Hartnäckig.
Kombos sind wie schon auch bei Devil May Cry sehr genial. Spiele lebt auch davon. Also, es macht natürlich Spass, wenn man so ein 30er-Kombo macht, durch eine Kombination. Das ist eigentlich das, wo glaub, viele auch treibt, die Art von Spielen zu spielen. Ich selber mache das auch sehr gerne. Also ich persönlich finde Devil May Cry als Serie ein bisschen besser als Ninja Gaiden. Das liegt aber eben daran, dass die ganze Menüsteuerung in der alten halt ein bisschen genervt hat. Ist jetzt aber eben besser. Und muss sagen, hat wirklich sehr Spass gemacht. Grafisch hat sich nicht so viel getan. Also Ninja Gaiden auf der Xbox war damals grafisch einfach ein absoluter Top-Titel.
Ich sage mal auch für das Ninja Gaiden Sigma, das ich auf der PlayStation 3 gesehen habe, zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskam, ganz weit, nein, nicht ganz weit, aber zu oberst.
Die Grafik wirkt ein bisschen klein heutzutage. Sie wirkt ein bisschen einen Look von CGI, von vorgerenderten Sachen, obwohl natürlich alles Echtzeit ist. Es ist vielleicht nicht mehr ganz State of the Art. Und was halt wirklich auch störend ist bei diesem Spiel, das war aber schon vorher der Fall, sind Kameraprobleme. Das heisst, man muss die Kamera ständig nachjustieren. Man sieht sehr oft Gegner nicht, die sie angreifen, weil man halt in die falsche Richtung schaut. Und vor allem, wenn man dann Kämpfe macht gegen 4, 5, 6 oder 10, 15 Gegner gleichzeitig, verliert man halt ein bisschen die Übersicht. Und man muss ständig die Kamera nachjustieren. Das geht halt per Knopfdruck oder man kann so mit dem Analogstick machen. Aber das ist wirklich eine grosse Schwäche vom Spiels und persönlich habe ich das Gefühl, das ist beim Teil 2 etwas schlimmer geworden als beim Teil 1. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil mir los ist. Es ist wirklich aufgefallen. Es ist aber etwas, was das Spiel nicht wegen dem schlecht macht, sondern es ist halt einfach, es stört. Man würde sich eigentlich erhoffen, dass man so nach mehreren Teilen, dass man das langsam in den Griff bekommt. Aber auch die anderen Titel, die wir genannt haben, Devil May Cry oder eben God of War, haben das Problem teilweise auch. Wobei ich finde, bei Ninja Gaiden ist es am extremsten. Vielleicht für Hardcore-Fans ist es sicher enttäuschend, eben, dass sich das grafisch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Vor allem, wenn man so schaut, auf der PS3 ist das letzte Ninja Gaiden Sigma. Das ist eigentlich eine 1:1-Version von der Xbox 1. Einfach grafisch aufgepimpt und ein paar Level dazu. Aber es ist das gleiche Spiel gewesen, es ist nichts Neues gewesen. Ist in 1080p gelaufen. Die Version hat nur eine Auflösung von 1120x585, also läuft nicht einmal mit 720p. Wird aber von der Xbox natürlich upscaled auf 1080, wenn es muss sein. Man sieht das im Spiel nicht an. Das wollte ich nur sagen, weil die Leute das teilweise interessiert. Bei Halo ist das der Fall, bei Haze ist das der Fall, bei GTA 4 ist das der Fall, Call of Duty auch. Das sind alle Spiele, die eigentlich gar nicht in 720 laufen, sondern ein bisschen unten dran. Aber macht das Spiel nicht schlechter, die Grafik sieht gut aus. Es ist jetzt grafisch sicher nicht unbedingt besser als die Sigma-Version, aber spielerisch ist es wirklich absolut top.
Genau.
Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr den Podcast hört, sehen wir uns dann schon los. Dann habe ich noch Boomblocks von EA für ein Wii gespielt.
From Steven Spielberg and Electronic Arts comes the ultimate blockbuster. Boom blocks you can throw. You can grab. You can blast. You can roll. Demolish over 300 levels. Meet over 30 crazy characters. And adventure through 5 action-packed worlds in single or multiplayer action. This May, build anything you can imagine.
That. Ja, das ist das neue Spiel von Steven Spielberg, wo der Alex ja im letzten Podcast so lange gelobt hat. Und ich habe gedacht, gut, wenn er so lange lobt, dann schaue ich doch das mal an. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil wirklich der Alex hat wirklich erklärt, wie Spiele funktioniert und was das geht. Wer das möchte wissen, der soll unseren letzten Podcast anhören. Aber ich muss sagen, ich war wirklich stumm. Das Spiel ist gut, also mir gefällt es. Aus meiner Sicht ist es eines der besten Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele auf dem Wii, die es momentan gibt. Vor allem, wo die in letzter Zeit rausgekommen sind. Ich kann eigentlich sagen, Steven Spielberg ist da sicher ein Blockbuster gelungen. Für einige wird es sogar besser sein als der neue Indiana Jones. Es ist definitiv gut. Also Multiplayer, Singleplayer. Können wir eigentlich eine Kaufempfehlung abgeben. Das war es eigentlich von mir.
Ja, gut.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil von der Sendung. Das steht heute unter dem Motto Ubi Days 08. Der Raffi und ich waren in Paris, an der Ubi Days. Wir sind natürlich nicht allein dort, sondern es sind noch ein paar andere Schweizer mitgekommen. Aber wir sind eine relativ kleine Delegation aus der Schweiz. Ein kleiner Reisebericht, wie das so abläuft, vielleicht interessiert so einen. Wieso immer, wir sind ab Zürich abgeflogen mit einer Stunde Verspätung. Sind dann in Paris angekommen.
Paris hat mehr als einen Flughafen.
Aber wir sind am grössten angekommen. Der Charles de Gaulle. Der ist wirklich enorm gross.
Okay.
Wir sind dann in unser Hotel gefahren, das war in Paris-Bercy. Bercy sagt vielleicht vielen etwas, die ab und zu ein bisschen Eurosport und so schauen. Dort hat es eine grosse Sporthalle, wo oft Motocross-Rennen und so Sachen stattfinden. Also eine riesige Halle. Und gerade nebenan war unser Hotel. Dann sind wir mit dem Car ins Louvre gefahren. Das hat doch länger gedauert, als man gedacht hat. Weil wer vielleicht sich aufregt am Morgen, dass in Zürich der Milchbuck verstopft ist. Es sollte vielleicht nicht mit dem Auto auf Paris, weil dort ist 24-7 alles verstopft und für 10 Meter hat man eine halbe Stunde. Und mit einem Car hat man sowieso 20 Mal länger. Also die ganze, das hat eine anderthalb Stunde Touren vom Hotel bis dorthin und es ist jetzt kilometermässig nicht so wie gewesen. Wir haben es wirklich gerade auf den letzten Drücker geschafft. Ubisoft hat dort eine grosse Halle gemietet. Keine 5 Minuten später, nach dem Anmelden, ist dann die Pressekonferenz losgegangen. Das war dann so in einem Saal, so mit Lichtshow, wie man sich halt so eine Pressekonferenz vorstellt. Das sind Entwickler dort, die über die neuen Spiele geredet haben. Sie teilweise auch kurz vorgeführt haben, wobei man sehr oft nur einen Trailer gesehen. Brothers in Arms hat wieder so einen Kernel dabei gehabt, wo in dem für das Spiel als Berater zur Verfügung steht. Der war auch letztes Jahr schon da und dann hat er mit dem Publikum wieder so Militärsprüche, Durchhalteparolen gemacht.
So einen Drill-Instruktor sozusagen.
Ganz genau, sind aber das mal nicht so gut angekommen, weil er hat das Gleiche schon letztes Jahr. Die meisten sind ja auch schon mal da und haben dann gefunden, schon gut.
Ja, den Spruch kennen wir schon, weiter.
Ja, dann das hat ungefähr eine Stunde gedauert, anderthalb Stunden. Wir haben es ja auch auf unserer Webseite angekündigt. Das Ganze ist ja gestreamt worden auf ubiday.com, wenn ich nicht falsch liege.
Mehrzahl, glaube ich, ubidays.com.
Dort haben wir das Ganze anschauen. Es war also wirklich gut gemacht, sehr professionell. Sie haben alle ihre neuen Spiele gezeigt, also zumindest fast alle. Also Überraschung war sicher am Schluss der Trailer zu Beyond Good and Evil 2. Der Trailer ist auf unserer Webseite. Dann nachher ist es weitergegangen mit dem Nachtessen bzw. gerade eine Party. Es hat mehrere Buffets gehabt. Man konnte ein bisschen essen. Französische Köche haben da irgendetwas in die Hand gedrückt. Sie haben einen grossen Töckeli-Kasten gehabt für etwa 20 Personen gleichzeitig. Das war sehr lustig. Am 10 Uhr zu oben ist es dann eigentlich interessant geworden. Und zwar hat Ubisoft ein Spiel organisiert, also ein richtiges Spiel, wo man mit richtigen Menschen spielt und nicht Videospiele. Und zwar hat das im Stil vom Da Vinci Code, kennen vielleicht ein paar das Buch oder den Film, sollen stattfinden, weil im Buch und der Film fängt ja im Louvre an. Und man hat halt dort irgendetwas nachspielen sollen, damit man im ganzen Louvre rumlaufen kann, Mona Lisa anschauen, ohne dass man anstehen musste. Ich muss sagen, es war eine sehr coole Sache von Ubisoft. Da haben sie natürlich ein bisschen die Journalisten ein bisschen indirekt gut stimmt, dass vielleicht die Spiele, die sie am nächsten Tag zeigen, beziehungsweise wo man dann selber kann spielen kann, dass man, wenn die auch nicht so gut sind, dass man dann gleich an den Event zurückdenkt und sich sagt, aber der Louvre war geil gewesen. Dann sind wir heim, haben den Artikel geschrieben, morgen zu morgen dann, und sind dann gerade wieder zurück. Beziehungsweise der Gar ist vorgefahren, also der Shuttle, für wieder in den Louvre. Und wir sind dann dort eingestiegen, haben 20 Minuten in dem Bus bzw. Gar gewartet. Der war pumpvoll mit Journalisten. Und dann irgendwann hat der Chauffeur dann gefunden, fahre ich dann gar nicht an Louvre, sondern er fahre irgendwo anders hin. Wir sollen doch aussteigen. Haben wir natürlich gemacht. Alle Leute schon das Gepäck dabei, weil wir ja direkt wieder haben zurückfahren wollten. Wir alle schnell raus. Und dann ist es passiert. Wir haben den Rucksack mit dem Filmmaterial und so liegen. Oben, in so einem Schäftchen. Ja, dann ist ein Japaner eingestiegen und die sind losgedüsselt. 5 Minuten später ist dann unser Gar gekommen, plus noch ein paar Taxis. Riesen Chaos auf jeden Fall. Wir sind dann eingestiegen. Louvre gefahren, haben dann dort festgestellt, dass eben die Tasche weg ist. Was ein doof ist, weil wir das Mikrofon und den Kopfhörer drin hatten. Das Mikrofon ist manchmal noch gäbig, wenn man etwas möchte sagen. Das haben wir halt nicht gehabt. Auch das Material vom ersten Tag ist weg gewesen. Wir sind dann halt, wir haben dann mit dem Schild, das ist der Schweizer Ubisoft-Beauftragte, das Ganze angeschaut. Er hat dann ein bisschen rumtelefoniert und wir haben dann tatsächlich den Rucksack auch gefunden. Die Japaner haben also den Lolicke im Prinzip im Gar. Und der ist dann auch am Schluss zurückgekommen. Aber wir sind dann halt schon in der Schweiz gewesen, haben wir uns nachschicken. Am zweiten Tag konnte man dann eben die Spiele wirklich selber anspielen. Das Problem war ein bisschen, es sind nur jeweils etwa 4 Spielstationen pro Spiel gewesen. Und bei 1200 Leuten ist das ein bisschen wenig. Dann kommen wir jetzt zu den Spielen, die wir gespielt haben. Da wäre zum einen Far Cry 2. Das Spiel ist von Ubisoft Montreal. Ist eigentlich der zweite Teil von Far Cry, wie der Name schon sagt, wo aber ja nicht von Ubisoft selber entwickelt worden ist, sondern von Crytek. Das sind die, die später Crysis gemacht haben für Electronic Arts. Die haben sich also irgendwie mit Ubisoft verkracht oder haben sich gelöst und haben dann ein Spiel für Konkurrenz im Prinzip entwickelt. Ubisoft hat aber den Namen dürfen behalten, jedoch nicht die Engine. Und hat dann aber Ubisoft Montreal gefragt, ob sie da nicht eine Engine coden können. Und die haben doch sehr, sehr eine gute Engine gebaut. Das Ganze nennt sich Dunia Engine. Und die Engine erlaubt es eigentlich, so ein Open-World-Konzept zu machen. Das, wie man von GTA kennt, also auf Grand Theft Auto. Die Engine kann 50 Quadratkilometer rendern, also im Prinzip in dem Fall, das Spiel spielt in Afrika, afrikanische Steppe, Dschungel, all die Sachen, an einem Stück. Also wirklich, das ganze Far Cry-Spiel hat ungefähr eine Größe von 50 Quadratkilometer, wo man kann frei rumfahren, rumlaufen. Also die Levels sind nicht unbedingt linear. Man bekommt zwar auch Missionen, die man machen sollte, aber wie man das Ganze angeht, da ist man sehr frei und das ist eigentlich für Shooter, Ego-Shooter, ist das doch etwas, was nicht sehr oft vorkommt. Ich muss sagen, also es hat wirklich überrascht, kurz zur Story, es gibt Bürgerkrieg in Afrika, Bösewicht namens Schakal hat das Ganze angezettelt, er hat irgendwie die Warlords gegeneinander aufgebracht, das hat zu Bürgerkrieg geführt. Selber als Spieler ist man ein Söldner, man hat am Anfang so einen Pool von verschiedenen Söldnern, kann sich dort einen aussuchen. Dann fängt das Ganze eigentlich an, jetzt in dem Level, wo man konnte spielen, ist man irgendwo im Sumpf, hat das Spiel angefangen, hat dann in der Nähe ein Haus gehabt, sogenanntes Safe House. Ist dort hingegangen, hat ein paar Leute gehabt, mit denen können reden. Die haben einem dann Aufträge vergeben, beziehungsweise vorgeschlagen. Es hat 2 Aufträge gegeben aus dem Level. Zum einen hat man eine Pipeline zerstören oder man tut einen Sender, der in einem nahegelegenen Dorf ist, in die Luft sprengen. Was man nehmen wollte, nicht müssen die einen zuerst machen und dann hätte man die anderen machen können. Wir haben dann halt die gespielt mit dem Sender und sind dann wieder raus. Dann haben wir zuerst ein bisschen die Landschaft angeschaut und dort hat man Zebras gesehen rumlaufen. Die haben geraset. Grafisch sehr, sehr interessant ausgesehen. Drückt den Knopf und holt dann die Karte vor. Die hat er dann aber auch in der Hand. Es ist also nicht wie bei GTA eine Karte über ein Menü, sondern er hat die Karte dann auch in der Hand mit dem Kompass. Und sobald man etwas sieht, wird das auf dieser Karte eingetragen. Also, wenn man in der Nähe von dem Dörfli ist und dann irgendetwas anschaut, scheint das durch das Zielfernrohr oder auch sonst, wenn man einfach in der Nähe ist, wird das automatisch eingezeichnet. Das Spiel läuft aber komplett in Echtzeit ab. Das heisst, wenn man also einen Gegner sieht und der wird eingezeichnet auf der Karte, muss das nicht heissen, dass der 30 Sekunden später dann noch dort steht. Weil der bewegt sich natürlich selber.
Das Eis ist mir aber nicht so vorgekommen wie Open World.
Nein, das Eis war auch nicht komplett Open World. Das ist ja eben das Neue dran am Spiel.
Jetzt mit dem Open World Konzept ist es schwierig zu beurteilen, wie das nachher funktioniert.
Ja, also ich muss sagen, das was wir gesehen haben, hat wirklich sehr gut funktioniert. Was auch ziemlich geil war, man kann alles in Brand stecken, also man kann mit der Umgebung im Prinzip interagieren. Also Gras, Bäume, das kann alles brennen. Wieso? Es ist ebenfalls, auch das ist in Echtzeit. Das heisst, wenn der Wind kommt oder so, oder wenn Regen kommt, kann das wieder ausgehen. Wenn Wind kommt, kann sich natürlich das Feuer entfachen und außer Kontrolle geraten. Was bei uns auch wirklich passiert ist. Wer mehr über Spiele selber erfahren will, der kann bei uns den Artikel dazu lesen. Wir haben einen auf www.gamester.tv. Das ist ein kompletter First-Look-Artikel zu Far Cry 2. Was wir dann ebenfalls gesehen haben, ist Prince of Persia. Das ist ebenfalls eine bekannte Franchise von Ubisoft, eine der meistverkauften sogar. Das ist weltweit bisher 10,3 Millionen verkaufte Spiele. Also über alle Prince of Persia Versionen angeschaut. Es ist auch immer sehr gut bewertet. Die meisten Spiele haben irgendwelche Awards bekommen von Game Magazine. Weil sie sind auch meistens sehr gut. Bisher sind sie so ein bisschen eine Mischung aus Jumpen, Run, Geschicklichkeit. Und die letzten sind auch sehr actionlastig. Also ein bisschen 3D, God of War-mässig, auf dem Wii zumindest. Und auch dort war es sehr gut gewesen. Das Spiel sollte auf der Assassin's Creed Engine basieren, hat aber einen Cell-Shading-Look. Das kennen vielleicht die Leute vom Spiel Wind Waker's Zelda auf dem Gamecube. Oder auch 13, das ist ein Shooter, den es mal gegeben hat für PC und auch Xbox.
Oder ganz früher Jet Set Radio auf der Dreamcast, oder?
Oh, Jet Set Radio, wow.
Speziell an dem Spiel ist, dass man nicht allein spielt jetzt, sondern man hat einen weiblichen Charakter als Kilfin. Die Figur sieht so ein bisschen aus wie aus Final Fantasy. Es hat das Figur sein, die einem hilft. Leider kann man zum Spiel selber nichts sagen. Sie haben nur einen Trailer gezeigt. Das Spiel sollte aber trotzdem dieses Jahr rauskommen für PlayStation 3, Xbox 360 und für einen Nintendo DS. Wer sich jetzt wundert, warum für einen DS, dort hat es auch schon Assassin's Creed gegeben. Und dort schon eine Engine für das Ganze. Ebenfalls hoch im Kurs war Raving Rabbids TV Party. Das ist der dritte Teil von Ubisofts Partygame mit diesen kleinen Häschen, die die ganze Zeit rumschreien. Das Tolle an diesem Spiel oder das Innovative war eigentlich, dass es ein Wii-Balance-Board unterstützt und man das Ganze mit dem Arsch steuert, zumindest einige Levels. Das heisst, man sitzt drauf und tut durch Gewichtsverlagerung das Ganze nach links oder rechts steuern. Das Ganze war wieder lustig. Natürlich, es hat keinen richtigen Schlitten gegeben, sondern der Schlitten war eine umgedrehte Kuh. Und der Hase war auf dieser Kuh oben. Und dann ist man über eine Schanze gesprungen, hat einen Tanz gemacht. Dann sind natürlich so Gesten eingeblendet worden, die man mit dem Wiimote und mit dem Nunchuck ausführen soll. Es hat einen Punkt gegeben. Und wenn man wieder gelandet ist, hat man ebenfalls wieder mit dem Arsch weiter gesteuert. Der zweite Level, den sie noch gezeigt haben, war ein Tanzlevel. Also so Musiklevel, wo man noch zu der Musik sich bewegen beziehungsweise den Nunchuck und die V-Mode bewegen. Das Witzige war, dass wir das vierte Höch gleichzeitig können spielen. Das ist natürlich lustig. Und die dritte Version jetzt von dem Spiel sollte sogar bis zu 8 Player unterstützen. Da muss man natürlich die V-Mode und den Nunchuck umgeben. Also ich glaube nicht, dass man 8 Controller hat.
Da braucht man ein grosses Wohnzimmer.
Dann hat es einen Stand gehabt, so wie ein Wohnzimmer ist das ausgesehen. Dort sind Games for Everyone gewesen. Das sind so Casual Games. Die haben uns natürlich als schon ein bisschen ältere Personen nicht von den Socken gehauen. Das sind vor allem Nintendo DS und Wii Spiele gewesen. Das ist so Pet Stock. Das ist im Prinzip eine Hundesimulation. Der Vorteil ist, dass man halt den Hund macht halt nicht ins Wohnzimmer. Man muss nicht raus. Man kann das jetzt alles am Rechten machen.
Garantiert stubberein.
Ganz genau. Es ist eigentlich Tamagotchi, einfach moderner, schöner. Wird aber sicher erfolgreich sein, weil die ganzen Tierspiele, es ist nicht das erste von Ubisoft, sind sehr beliebt, verkaufen sich sehr gut.
Nintendox? Von wem ist das?
Das ist von Nintendo selber.
Von Nintendo selber? Ja. Das war ja ein riesen Verkaufsschlag, oder?
Das war vom DS ein absoluter Verkaufsschlag. Das Petstock war jetzt für eine Wii. Aber im Prinzip, es gibt auch Cats. Es gibt auch Spiele, wo das heisst wirklich nur Cats. Dann gibt es die Variante Dogs. Also, es gibt eigentlich fast alles. Es fehlt nur noch Hamster. Aber...
Mehr soll
Ja, genau. Es war jetzt nicht mein Spiel, ja, bin nicht angestanden, damit ich es spielen kann. Aber ich denke, es wird seine Käufer finden. Interessant war eigentlich, an der Pressekonferenz haben sie ein Anti-Raucher-Spiel vorgestellt. Weil Ubisoft hat so eine Serie, die nennt sich My Health Coach, also der Gesundheitstrainer. Und dort geht es darum, dass, also in dem Spiel würde es darum gehen, dass einem hilft, das Rauchen abzugehen. Leider habe ich das nicht gefunden. Also es ist ein DS-Spiel, aber es ist irgendwie nie dort gewesen. Das Einzige, was sie kennt, ist das Spiel für zum Abnehmen. Aber ich mit meinem Sixpack brauche das nicht wirklich. Und bei uns eigentlich auch niemand. Wir sind alles gestählte Männer. Aber ein Anti-Rauchenspiel hat mich jetzt einfach interessiert, wie sie das machen, wie sie das kontrollieren im Prinzip. Aber das ist leider nicht da gewesen. Das Ganze nennt sich dann, heisst, glaube ich, Alan Care, endlich nicht drauf.
Ja, Irrtum vorbehalten, gibt es dann von dem Alan Care, hat er das Buch geschrieben?
Ebenfalls ein bisschen überraschend war Shaun White Snowboarding. Ich habe das vorher nicht gekannt. Es ist ein Snowboard-Spiel mit als Hauptcharakter ist natürlich der Shaun White im Vordergrund. Das ist ein, der ist glaube ich siebenfacher X-Games-Champion im Snowboarden. Er ist Weltmeister, er hat die Olympiamedaille gewonnen und er ist erst 21. Gesehen hat man eine 360er und PS3-Version. Dort hat man vor allem zuerst mal ein Demo, bzw. ein CGI-Intro gesehen, das ausgesehen hat wie vom Gamecube. Niemand ist jetzt von den Socken gehauen. Das Spiel selber hat dann nicht so schlecht ausgesehen. Man hat aber definitiv gesehen, das Spiel ist wirklich noch in einem frühen Stadion. Was er vorgestochen hat, ist definitiv die Wii-Variante. Die hat zum einen so einen Comic-Look gehabt, also hat ein bisschen anders ausgesehen. Und soll das Balanceboard unterstützen vom Wii. Und zwar nicht, also man hat es schon dort gesehen, ein Developer ist dort und hat es auch hingestellt, hat aber nie gespielt. Man hat es noch nicht spielen können, aber man stellt das nicht parallel zum Fernseher auf, sondern wirklich wie ein Snowboard stellt man es hin. Also dass man so seitwärts drauf steht, dann sollte man das dann mit Gewichtsverlagerung können steuern. Zumindest die Idee ist gut, wenn sie das Ganze super umsetzen, denke ich, kommt das nicht schlecht. Dann ebenfalls, was dort war, ist von mir ein heiß ersehnt Spiele, und zwar Brothers in Arms, Hell's Highway. Ich bin grosser Fan von Teil 1. Du glaubst auch?
Oh, auf jeden Fall.
Alles ein bisschen so im Stil von Band of Brothers. Billy ist an Bands of Brothers angelehnt, zumindest die ganze Gefühlssache. Also man ist halt mit Leuten dort zusammen im Krieg, man muss jetzt halt zusammen als Team arbeiten. Kameradschaft ist im Vordergrund. Das hat Spiele eigentlich aus meiner Sicht recht gut übergebracht, vor allem für ein Videospiel. Das ist ja nie so einfach, dass man sich dort eigentlich um die Leute ein bisschen kümmert. Also meistens sagt man sich, ist der Hauptcharakter eigentlich egal. Aber da muss ich sagen, auf der Xbox 1 damals war das wirklich ziemlich geil gewesen, oder auf dem PC. Eine reale Schlacht nachher, die Operation Market Garden, die grösste Luftlandemission aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber das, was sie gezeigt haben, ist ein bisschen, hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Das Problem war halt, es ist ein Ego-Shooter, Unreal 3 Engine, und man hat es Nacht gespielt. Das heisst, man hat genau nichts gesehen. Damit man noch weniger sieht, hat es noch geregnet. Dann ist der Präsident von Gearbox Software, das sind die Spiele für Ubisoft entwickeln, durchgestanden, der Randy Pitchford, und hat die ganze Zeit erzählt, wie jetzt da im Hintergrund 50'000 Deutsche sich dort nach links bewegen und dort und dort andere kriechen dort runter. Und du bist mit dem Controller durchgestanden und hast nur gedacht, wo? Ich sehe nichts. Redest du mit mir? Oder ist das gleiche Spiel? Weil du hast wirklich nichts gesehen. Klar, du hast natürlich schon 2 Meter weit gesehen und hast irgendein Auto oder irgendetwas gesehen. Du warst in der Stadt, spielt im Zweiten Weltkrieg. Aber von dem, was er erzählt hat, von dieser ganzen Story, Hintergrundgeschichte, ist halt gar nichts sichtbar auf dem Bildschirm. Ich glaube, dass das wirklich dort ist, weil man hat auch im Trailer und so gesehen, dass es so Tageslevel gibt, wo man ein bisschen mehr sieht. Aber so die ganzen Sachen wie... Man kann so ziemlich vieles kaputt machen, also wenn man Deckung nimmt hinter einem Haken, einem Holzhaken oder so, oder hinter einem Tisch, wo es Holz ist, dann kann man wegschießen, dann geht nicht gross Deckung. Das sind so einzelne Punkte, wo man wirklich nur die Mauer kann wegschießen, also nicht so, dass man alles kaputt machen kann. Ist aber alles in diesem Level eigentlich nicht rum gewesen.
Es ist zum Beispiel um einen Vergleich gegangen, ich habe mich beklagt beim Rainbow Six, dass alles stereotypisch immer das gleiche Schema X. Also man macht A, B, C, D, E und dann ist der Raum aufgeräumt oder was auch immer. Und bei etwas, was mir wirklich völlig entgegen dem, also ist reingekommen, ist dann Brothers in Arms gewesen auf der Xbox. Also da hat es nicht einfach die Strategie gegeben, X, Y, Z und dann kommst du weiter und dann kommt die nächste Map und so weiter. Ich habe das als eine Herausforderung empfunden.
Ja, wir haben das gross angepriesen, als Flankieren hat sich das, glaube ich, genannt im Handbuch.
Ja, genau. Und darum für mich Brothers in Arms 2, auch wenn du jetzt erzählst, dass bei den Ubisoft Days relativ scheiße ist präsentiert worden. Für mich ist das irgendwie so ein Geheimtipp. Und rein von der Story her hat mich Brothers in Arms der erste Teil zum Beispiel mehr überzeugt als jetzt das GTA 4. Ich mache den Quervergleich. Ich habe uns selber ist jetzt hier beim Laveren passiert, dass wir es verwechselt haben mit der Filmserie von Steven Spielberg. Band of Brothers. Und uns ist jetzt mehrmals passiert, dass wir das verwechselt haben. Und ich habe noch selten bei einem Videogame irgendwie so eine Atmosphäre mitbekommen. Irgendwie so. Und das macht es wirklich stark. Und GTA Story, ich finde das geil. Das Spiel selber ist geil, aber irgendwie es hat nicht den faszinierenden Faktor noch gehabt dazu. Also das macht für mich Brothers in Arms noch ein bisschen aus. Und darum ist für mich der Nachfolger, ich werde es wahrscheinlich einfach kaufen und wenn es scheiße ist, ist es mir gleich, ich werde es trotzdem kaufen.
Wie schon gesagt, ich will das Spiel nicht schlecht machen. Ich kritisiere eher, dass man vielleicht einen falschen Level zur Präsentation gewählt hat. Das fertige Spiel kommt im August, wir können es dann genau anschauen. Ich hoffe weiterhin, es ist ein absoluter Top-Titel. Wir haben ebenfalls ein First Look mit ein bisschen mehr Informationen auf unserer Webseite. Wie auch zu Sean White oder zu den Games for Everyone haben wir überall ein bisschen einen längeren Text. Wer also mehr wissen will, soll sich das mal genau anschauen. Dann haben wir natürlich Ubisoft üblich Tom Clancy Titel.
2 oder 3? Wie viel haben sie vorgestellt von Tom Clancy Serie?
Sie haben 2 vorgestellt.
Ja, der dritte hat gefehlt, genau.
Ja, einer von den Bekannten, und zwar Tom Clancy Splinter Cell, ist nicht rum gewesen. Aber sie haben 2 Titel gehabt. Da wäre zum einen Tom Clancy's Hawks, also H-A-W-X geschrieben. Das Spiel selber ist Ubisoft Bukarest, ein Arcade-Flug-Simulator, also Simulation steht da im Hintergrund. Vergleichbar mit Ace Combat, was es gibt, wo sehr erfolgreich ist. Ich muss sagen, grafisch hat das absolut beeindruckend ausgesehen. Man hat das Original Satellitenfoto genommen, für das Ganze zu modellieren. Ob es gut ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es selber nicht gespielt. Multiplayer wird es haben, Singleplayer, teilweise Third-Person-Sicht oder aus dem Cockpit. Man kann wählen, je nach Schwierigkeitsgrad. Ich denke, könnte etwas werden, aber müssen wir warten. Im September sollte es rauskommen, dann wissen wir mehr. Für PlayStation und Xbox 360.
Ja, okay.
Dann ebenfalls das Tom Clancy-Spiel ist Tom Clancy End War. Echtzeit-Strategiespiele, also so ein bisschen im Stil von Command & Conquer. Oder Company of Heroes. Vielleicht sogar eher wie Company of Heroes. Zumindest das, was ich gesehen habe, hat so gewirkt, als würde man eher in kleineren Truppen arbeiten. Also nicht, man baut sich nicht 5000 Panzer und greift jetzt an, sondern man hat 20 oder 10 Panzer und greift zum Beispiel an. Also das heisst, es ist ein bisschen taktischer. Das Ganze spielt in einem fiktiven Dritten Weltkrieg. Speziell an dem Spiel ist, es ist sprachgesteuert. Und das Ganze hat auch einigermaßen funktioniert. Also man hat dann zum Beispiel auf verschiedene Kameras hat man eine Truppe geleitet und dann hat man einfach können sagen, Kamera 4. Das Ganze ist rausgezoomt, ist zu den Truppen, wo der Kamera 4 zugeordnet sind. Hat relativ geil ausgesehen, weil man auch so ein bisschen Feeling bekommen hat von der Distanz, wo vom Schlachtfeld, wo sind die einzelnen Truppen jetzt verteilt.
Ja.
Ob es denn wirklich funktioniert, sehen wir dann halt wirklich, wenn es draußen ist. Das Ganze wird in China entwickelt. Sieht aber wirklich interessant aus, also für RTS-Fans, denke ich, wenn die Steuerung hinkommt, könnte es etwas sein. Was wir dann auch noch gesehen haben, ist ein Nicht-Ubisoft-Spiel. Und zwar wird das nur von Ubisoft published. Und das war Soul Calibur 4 gewesen. Das Spiel ist von Namco entwickelt. Das ist so ein Fight-Spiel, das man so kennt wie Street Fighter. Man hat einfach Waffen im Vergleich zu Street Fighter. Was speziell war, ist, dass die Xbox-Version wird den Yoda als Special Character haben zur Auswahl. Und PS3 wird den Darth Vader haben. Das liegt ein bisschen daran, dass der Yoda ein grünes Lichtschwert hat. Halt ein bisschen Xbox, grünes Logo. Und Darth Vader schwarz passt halt zur PS3. Wir haben beide Versionen gespielt. Sie sehen topfgenau gleich aus. Also, es hat 4 Charakter zur Auswahl gehabt. Einer davon war jeweils der Special Character auf der Konsole, also eben auf der PS3 Darth Vader oder der Yoda auf der Xbox. Spielt sich jetzt schon wunderbar. Die Hintergründe könnten sicher noch ein bisschen detaillierter sein. Wir könnten noch das eine oder andere mehr einbauen. Aber spielerisch war es wirklich schon sehr gut gewesen. Die Animationen haben gut ausgesehen. Ich denke, das könnte ein guter Titel werden. Hat sich gelohnt, das Line-Up von Ubisoft ist nicht schlecht für dieses Jahr. Also, gut, dann kommen wir zum letzten Teil von der Sendung. Das wäre News. News und nochmal News, die heissesten News aus der Videospielwelt, präsentiert vom Alex und vom Thomas Seiler. Ich hoffe, ihr habt zumindest News.
Ja, eben, Brücke zum Dreamcast.
Ja, dann mach die Brücke mal.
Eines der genialsten und besten Spiele, was es vom Dreamcast gegeben hat, ist Shenmue gesehen. Ich weiss nicht genau, wie man das ausspricht.
Shenmue!
Und das ist eines der ersten, um noch einen Bogen zu schlagen, Open-World-Spiel gewesen. Also so wie es jetzt Far Cry sollte sein oder wie so GTA 4 und das 3 auch schon war. Halt, das Ganze spielt irgendwie in Japan. Eine Story, die so um Rache geht. Die Story ist eigentlich recht nebensächlich, finde ich. Es gibt zumindest Gerüchte mittlerweile, dass doch noch eine dritte Version rauskommen von diesem Spiel.
Das überrascht, weil ich weiss, bei den Fans ist das Spiel ja sehr beliebt, aber es war eigentlich ein Flop gewesen. Also finanziell hat das damals so viel gekostet und hat sich so schlecht verkauft, dass man mich überrascht, dass man das jetzt nochmal bringt.
Also das Spiel ist... Wann hat es Dreamcast gegeben, sagen wir?
99.
Sagen wir, das Spiel ist im 2000 rausgekommen, ich bin nicht sicher, ist 8 Jahre alt und es hat dann zumal gerüchteweise ein ähnlich grosses Budget gehabt wie jetzt GTA 4.
Wenn es sogar nur 20% von dem Budget wären, ich meine, zu damaligen Zeitpunkt haben Spiele eher 5 Millionen gekostet im Schnitt.
Musst du nicht 50 oder 100 oder 150?
Das also. Ist natürlich, da muss sich ein Spiel halt schon viel verkaufen.
Und dass sich Dreamcast noch nicht so gut verkauft hat, ist das Spiel, glaube ich, ziemlich ein Flop gewesen, finanziell, aber halt von Spielanlage sehr interessant. Und jetzt gibt es eben Gerüchte, dass es Shenmue 3 soll unterwegs sein, aber die ganzen Gerüchte, es sind wirklich nur Gerüchte. Also, es ist überhaupt nicht sicher, es hat ungefähr den Stellenwert von einer Telefonnummer in einer öffentlichen Toilette. Es ist alles sehr konstruiert und die Fans würde es natürlich extrem freuen, weil es ist irgendwie doch ein Meilenstein in der Computergeschichte. Es ist nicht finanziell, aber von der Entwicklung des Spiels. Und ich würde mich extrem freuen, wenn da wirklich ein Nachfolger rauskommt.
Also es wäre wirklich ein dritter Teil und nicht die alten Teile aufgegossen?
Also ein Gerücht, das scheinbar kein Gerücht mehr ist, ist, dass die alten Teile aufgegossen werden und für eine Wii werden erhältlich sein.
Aha, aber also für eine Wii kommt es raus. Das freut ja schon mal. Ich meine, es hat nicht jeder einen Dreamcast gehabt.
Nein, vor allem, wenn ich denke, dass Shenmue 1 auf 3 GD-ROMs daherkommen ist, oder zwei, wo ich...
Richtig, ja, genau.
Ja, wo irgendwie je etwa 1 GB gefasst hat, frage ich mich dann schon, wie sie das auf dem Wii mit einem knappen Speicher dann irgendwie unterbringen.
Gut, das ist eine DVD natürlich.
Also es kommt nicht als Virtual Console raus?
Nein, ich habe gemeint, als Kaufspiel, nicht zum Abladen.
Okay.
Vielleicht war das Problem damals auch gewesen bei Shenmue, dass der Zeitpunkt nicht gestorben hat. Manchmal kann ja ein Spiel ein halbes Jahr später rauskommen und das ist ein riesen Erfolg.
Ich denke, das ist wie so oft Sega und Marketing hat einfach nicht wollen sein. Der Dreamcast ist zu Grund gegangen, das Spiel ist nie richtig vermarktet worden und es ist etwas halt für grosse Fans geblieben. Ich kann mich erinnern, am Schluss hast du können das Shenmue für 5 Franken im Wühltisch kaufen, oder?
Und es ist eines der besten Spiele, das je gemacht worden ist. Also sehr subjektiv und ich bin subjektiv, was das angeht.
Ja, also ich denke, Fans werden Freude haben, die es nicht kennen. Dann würde ich sagen, alle Zuhörer gehen die Laden, kaufen den Wein und warten, bis Shenmue rauskommt. Oder kaufen es am besten zusammen.
Oder kaufe ich den gebrauchten Dreamcast.
Ja, hat ein bisschen mehr Zukunft.
Ja, ich habe natürlich wieder eine News zu meinem Lieblingsthema, nämlich Call of Duty 4 Map Pack. Es hat sich, gut, die meisten wissen das sicher schon, aber es hat sich jetzt etwas da. noch ja, 4 Wochen knapp nach dem Debakel, dass die Schweizer Maps nicht funktioniert haben mit der Schweizer Version oder der deutschen Version, hat sich jetzt doch Sony dazu gerungen, dass sie alle Map-Packs im Shop anbietet. Also es sind jetzt im Moment 4 Map-Packs online, Englisch, Deutsch und Französisch und glaube noch Italienisch. Bei jeder steht der Blesscode, also am besten nimmt man den Rücken von der DVD, schaut, wie der Code drauf ist und sucht sich dann das richtige Map-Pack raus. Von Sony Schweiz haben wir gehört, dass das Geld für die Leute, die es falsch gekauft haben, zurückgestattet wird. Ich habe es probiert, die Hotline hat sich sehr uneinsichtig gegeben. Sie haben gesagt, das Geld, da ich es zum Zeitpunkt gekauft habe, wo es schon publiziert war, für welchen Code oder für welche Version das Spiel das Map-Pack ist, wird man nicht zurückerstattet.
Das ist aber eigentlich komisch, weil unsere PR-Abteilung von Sony zurückgeschrieben hat, dass sie das Geld zurückerstatten werden, damit man das Neue kaufen kann.
Genau, ich habe das eben auch so angesprochen. Sie haben dann gesagt, es sei nicht so. Sie haben da andere Richtlinien mit der Zeit noch. Das ist ja etwa schon das 6., 7. Telefonat bezüglich dem Debakel, den ich mit der Hotline führe, ist mir das auch ziemlich gleich.
Ja, also es überrascht wieder, dass... Ich meine, die Hotline ist ja in Deutschland. Wir haben die Informationen aus der Schweiz bekommen. Es ist halt schon ein bisschen traurig, dass die linke Hand nicht weiss, was die rechte macht.
Das ist einfach Sony Europa, tut mir leid. Und nein, ich hole nicht aus zum Rant, weil sonst laufen eure Festplatten voll.
Ja, und dann bleiben wir gerade bei den...
Sind wir ehrlich, so Region-Locking, das ist ja einfach Scheiße. Muss man klar so ausdrücken.
Region-Locking bei einem Zusatz müssen wir nicht diskutieren. Ja, und weitere News für PS3 ist Firmware 2.4, wo es Gerüchte gibt davon, und zwar soll bald, also das sprich noch bevor Metal Gear Solid released wird am 12. Juni, soll eine neue Firmware rauskommen für PS3, wo das Ingame XMB, also das ist eigentlich das Cross-Media Bar, also eigentlich das Menü von der PS3 bietet und auch Trophies soll haben. Also Trophies sind für die, die es nicht wissen, das ist das gleiche wie auf der Xbox 360 Achievements, das sind sozusagen Auszeichnungen, die man holen kann, wenn man bestimmte Sachen bei einem Spiel erfüllt.
Gut, dann denke ich, machen wir mal die Release-Liste für die kommenden Games in diesem Monat, für die einzelnen Plattformen. Hören wir bei den Sony-Produkten an, weil wir sie jetzt ein bisschen best haben, nehmen wir sie jetzt dafür an Anfang. Da wäre ich PSP, also PlayStation Portable. Da kommt am 9. diesen Monat ATF Offroad Fury Pro raus und Everybody's Golf 2. Am 18. diesen Monat kommt wohl das Hammerspiel für PSP raus. Das ist Crisis Core Final Fantasy 7. Mal schauen, ob das bei uns auch den Verkauf der PSP wird anheizen. In Japan hat das wirklich massiv Hardware verkaufen lassen. Tag später, am 19. Riveria, The Promised Land. Das ist so ein Adventure-Spiel von THQ.
Oh Mann, sorry.
Dann ebenfalls am gleichen Tag kommt Superbike World Champion 2008 raus. Das ist von Codemaster. Nicht ganz klar, ich habe 2 Daten. Eines wäre am 2. Juli diesen Monat. Und ein Datum ist der 30.06. Das wäre Echochrome für PSP, das, was wir ja am Anfang besprochen haben. Dann gehen wir zur PlayStation 2. Die hat ja in den letzten News nur ein Spiel bekommen. Das Mal haben wir doch ein paar mehr. Also, es gibt doch noch 1-2 Spiele für die schon ältere Konsolen. Da wäre am 11. diesen Monat NASCAR 09 von EA, eine Racing-Simulation. Von Atari kommt am 18. Alone in the Dark eine neue Version raus. Sehr vielversprechend, was ich so gesehen habe. Generell, es kommt auch für andere Plattformen. Wir werden es dann sehen, wenn es dann wirklich da ist. Am 19. kommt ebenfalls für die Plattform Superbike World Championship raus. 08. und am gleichen Tag auch Soul Nomad and the World Eaters. Dann am 25. diesem Monat kommt Guitar Heroes Aerosmith raus. Das ist ein Add-on
06,
Guitar Hero mit neuen Songs. Dann zum Film, der momentan in den Kinos läuft, kommt Kung Fu Panda. Eine Filmumsetzung. Mal schauen, wie gut das die ist.
No comment.
Für PS3 kommt am 12. Metal Gear Solid 4 raus. Guns of the Patriot. Am gleichen Tag grosse Konkurrenz, NASCAR 09 von EA. ebenfalls am gleichen Tag, persönlich zum Filmlaunch, The Incredible Hulk, also wieder eine Filmumsetzung. Ein Tag später kommt dann Civilization Revolution raus, also ein Aufbauspiel. Das könnte man für ein oder andere etwas sein. Das ist ja, glaube ich, von Sid Meier, bin aber nicht ganz
sicher. Es ist von Sid Meier und die machen extra eine Konsolenumsetzung von der Civilization-Serie. Und es müsste Irrtum vorbehalten Actions ein Demo geben. Ich weiss, dass es auf dem PlayStation Network eins gibt, aber jetzt weiss ich nicht, ob Japan, Europa oder USA. Aber es wird ein Demo released.
Ja, ich denke, das wird der ein oder andere freuen. Am 16. kommt dann SingStar Volume 2 raus. Was für Titel das dort drin werden sein, haben wir ja schon auf unserer Webseite mal geschrieben. Kann man das nachlesen? Sicher etwas Cooles für die Leute, die gerne Musikspiele haben. Am 18. kommt Ferrari Challenge raus. Und dann am 19. kommt endlich Overlord Rising Hell raus. Das Spiel ist ja schon vor einem Jahr auf dem PC und Xbox 360 rausgekommen. Ebenfalls am gleichen Tag Top Spin 3 von 2K Games. Das ist eine relativ gute Tennis-Simulation. Dann am 25. kommt Battlefield Bad Company raus. Das für sicher viele ein grosser Titel. Am 25. kommt Beijing 2008 raus, Spiele zur Olympiade. Dann ebenfalls am gleichen Tag kommt unser Quicktime-Spiel raus, das ist Burn-Komplott. Und ebenfalls auf der PS3 gibt es ein Guitar Hero Aerosmith Add-on. Die Xbox 360 kommt am 5. bzw. am 6. je nachdem Ninja Gaiden 2 raus. Wir werden es am 19. in der Sendung haben. Das Demo haben wir heute kurz angesprochen. Ich bin mehr oder weniger begeistert. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so dünnt. Aber es ist nicht schlecht. Dann am 11. The Incredible Hulk. Ebenfalls am 12. für die Xbox ist Civilization Revolution. Also das gleiche wie auf der PS3. Am 18. Alone in the Dark. Dann am 19. Superbike World Championship 08 von Codemasters. Am 19. Top Spin 3. Am 25. Battlefield Bad Company. Ebenfalls am 25. Beijing 2008. Am gleichen Tag kommt dann noch endlich Command & Conquer 3. Das Add-on Kane's Rache raus. Also für alle RTS-Fans gibt es endlich Nachschub. Ebenfalls am gleichen Tag The Burn-Komplott over die Xbox. Guitar Hero Aerosmith. Am 29. kommt dann endlich Unreal Tournament 3. Da haben sie ja lange warten, weil das ein Exklusivtitel war für PS3. Ja, das wär's dann eigentlich für den Monat für die Xbox. Für den Wii gibt es am 10. Emergency Heroes, am 11. Okami. Endlich kommt es, die PS2-Umsetzung gibt es jetzt für den Wii. Ein Adventure im Zelda-Stil, aber mit ein bisschen anderer Grafik. Dann The Incredible Hulk am 11. Am 12. das Tischfußball 2008. Am 18. Alone in the Dark. Ebenfalls am 18. Ferrari Challenge. Dann einen Tag später Top Spin 3. Auch für den Wii. Könnte noch lustig werden mit dem Wii-Mode. Am 25. kommt der Big Beach Sports und Guitar Hero Aerosmith, auch nur der Zusatz, und Kung Fu Panda. Aber der Hit, der absolute Hit wohl von allen Spielen, die ich bis jetzt genannt habe, für alle Konsolen, ist am 26. kommt Super Smash Brawl für den Wii. Endlich ist da das Super Fight-Spiel. Wir haben es schon können spielen, wir werden aber erst im nächsten Podcast darüber reden.
Das muss man merken.
Und ja, das war's für Wii. Und dann haben wir zum Schluss noch den DS. Auch der hat ein paar Spiele. Und zwar haben wir hier Etrian Odyssey am 5. Am 11. kommt New International Track and Field. Also für alle Track and Field-Fans, endlich geht es so auf dem DS. Am 24. ebenfalls ein Top-Spiel. Einfach nicht die deutsche Version. Ninja Gaiden Dragon Sword. Also es ist auch auf dem DS wirklich ein sehr gutes Spiel. Was die Innovation anbelangt, besser als die anderen High-End-Konsolen. Am 25. kommt ein neues Final Fantasy Tactics A2. nicht gesehen. Es gibt doch das ein oder andere Spiel auf jeder Konsole, wo gut ist. Ninja Gaiden Xbox, Smash Brawl für den Wii und Ninja Gaiden für DS, Okami für den Wii, für PS3 natürlich Metal Gear Solid. Ich meine, das muss man, glaube ich, nicht mehr hypen. Ja, das war es vom heutigen Podcast. Und wir hören uns wieder vermutlich ungefähr in 2 Wochen. Dann wünsche ich allen gutes Nächtli oder guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, was auch immer. Und wir sind dos.
Ciao zusammen.